NDR Info. Echo des Tages.
Die Demokratie sei kein politisches Versandhaus, der Staat kein Dienstleister, der Wünsche umfassend befriedige. Joachim Gauck hat heute den Deutschen ins Gewissen geredet. Die Demokratie sei unter Beschuss, mahnte er in seiner letzten großen Rede als Bundespräsident. Wir berichten und kommentieren. Die weiteren Themen in diesem Echo des Tages. Urwahl. Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir führen die Grünen in den Bundestagswahlkampf. AfD. Landeschef Höcke sorgt mit Äußerungen über das Holocaust-Mahnmal für Empörung. NSU-Prozess. Der Gutachter hält Schäpe für voll schuldfähig. Deutsche Bank. Vorstand muss auf Boni verzichten. Und Mittelitalien. Mehrere Erdbeben erschüttern die Region um Amatrice. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Berlin. Freiheit und Demokratie. Das war und das ist das Thema von Joachim Gauck. Der ehemalige DDR-Bürger hat immer wieder gemahnt, dass beides nicht selbstverständlich ist, sondern Einsatz erfordert. Auch heute spielte dieses Motiv eine wichtige Rolle. Der Bundespräsident hat eine Art Abschiedsrede gehalten. Am 18. März endet seine Amtszeit. Und so ging es heute Gauck auch darum, Bilanz zu ziehen. Thorsten Huhn hat zugehört.
Wir haben jetzt das demokratischste Deutschland, das es je gab, sagte Bundespräsident Joachim Gauck zu Beginn seiner Abschiedsrede im Schloss Bellevue. Trotzdem macht er sich Sorgen.
Nach fast 5 Jahren bin ich stärker beeinflusst von dem Bewusstsein, dass diesem demokratischen und stabilen Deutschland auch Gefahren drohen und dass große Anstrengungen notwendig sein werden, um es für die Zukunft stark zu machen.
Gauck forderte einen stärkeren Einsatz für die Demokratie und mehr Engagement der Bürger. Demokratie sei Mitgestaltung am eigenen Schicksal, in der Gemeinde wie auch im Land. Er warnte vor Bewegungen, die Gegenentwürfe präsentierten, aber kein zusammenhängendes Programm.
Die propagieren die Rückkehr ins Nationale, die Abwehr von Fremden und Freihandel. Sie ziehen kulturelle Geschlossenheit der Vielfalt vor und präsentieren Konkurrenzmodelle zur repräsentativen Demokratie. Sie erklären sich zum alleinigen Sprecher des Volkes und attackieren das sogenannte System.
Sie stellten auch das europäische Projekt in Frage, was dem Europafreund Gauck sehr missfällt. Mit Bedauern stellt er fest, dass die Bindekraft der EU nachgelassen hat und dass Populisten auf dem Vormarsch sind. Der scheidende Bundespräsident rief dazu auf, sich auch mit deren Position auseinanderzusetzen und mit ihren Vertretern zu debattieren.
Wir müssen eine Kommunikation wagen, die deutlich stärker als bisher die vielen einbezieht und nicht nur die, die regelmäßig am politischen Diskurs teilnehmen. Austausch und Diskussion sind der Sauerstoff der offenen Gesellschaft. Streit ist ihr belebendes Element.
Unsere Gesellschaft habe eine Vielzahl von Milieus hervorgebracht. Pluralität existiere aber nicht mehr in einem Miteinander. Deshalb sei es wichtig, der Zersplitterung entgegenzuwirken und mit Menschen zu reden, die anders denken als man selbst. Gauck lobte die vielen Ehrenamtlichen und Engagierten, die unserem Land Zusammenhalt und Solidarität gäben. Aber nicht alle handelten so.
Andererseits existiert in Teilen der Gesellschaft ein Anspruchsdenken, das den Staat allein als Dienstleister sieht, von dem sie wie Kunden erwarten, dass er ihre Erwartungen und Wünsche möglichst umfassend befriedigt. Aber Demokratie ist kein politisches Versandhaus.
Nachdrücklich plädierte Gauck für ein stärkeres Engagement der Bundesrepublik auf der internationalen Bühne.
Wir müssen mehr tun, um gemeinsam mit anderen Ordnung zu erhalten, Konflikte vorzubeugen, Krisen zu entschärfen und Gegner abzuschrecken. Das heißt auch, wir müssen mehr tun, um die Europäische Union zu stabilisieren und den inneren und äußeren Versuchen, sie zu spalten, entgegenwirken.
Deutschland müsse mehr tun für Krisenprävention und Diplomatie, für Entwicklungszusammenarbeit und Missionen der Vereinten Nationen, aber auch für eine verbesserte Verteidigungsfähigkeit im westlichen Bündnis. Es war eine nachdenkliche Rede, die zeigte, dass sich dieser Präsident sorgt um die Zukunft. Der aber optimistisch schließt mit den Worten: Wir lassen uns das Vertrauen zu uns selbst und zu unserer Demokratie nicht nehmen.
Thorsten Huhn berichtete. Deutliche Worte waren das vom scheidenden Bundespräsidenten. Die Demokratie in Gefahr, jeder Einzelne gefragt, für sie einzutreten. Jörg Seiselberg kommentiert.
Es ist gut, dass Joachim Gauck der Versuchung widerstanden hat. Natürlich gibt es den Reflex, zum Abschied alles in positivem Licht erscheinen zu lassen. Gauck aber hat eine ehrliche Rede geliefert. Er hat unverblümt gesagt, was ist. Das Land und ganz Europa sind verunsicherter und zerrissener als vor 5 Jahren, als er ins Schloss Bellevue eingezogen ist. Und er hat jeden von uns daran erinnert, die Demokratie läuft nicht von alleine. Um dies nicht zu vergessen, braucht es vielleicht einen Bundespräsidenten, für den die Erfahrung von Freiheit nicht selbstverständlich ist. Die Demokratie sei kein Versandhaus. Selten hat jemand so schön auf den Punkt gebracht, dass Demokratie nicht zurücklehnen und meckern, sondern mitmachen und gestalten ist. In vielen Teilen ist seine Abschiedsrede ein Spiegel seiner Präsidentschaft. Noch einmal hat er sich seinen 3 großen Themen gewidmet. Neben Freiheit und Demokratie waren dies Europa und die Rolle Deutschlands in der Welt. Typisch Gauck war auch heute, dass er keinem nach dem Mund geredet hat. Für sein Ja zu mehr deutschen Militäreinsätzen wird er auch diesmal nicht von allen Seiten Beifall bekommen. Zu Recht übrigens. Und es wird auch nicht allen Bürgern passen, dass ihr Bundespräsident ihnen vorhält. Sie sollten nicht immer nur mit dem Finger auf die Politik zeigen, sondern sich gefälligst auch an die eigene Nase fassen, wenn in diesem Land etwas schiefläuft. Im Zeitalter populistischer Geschmeidigkeit traut sich dies kaum noch ein Politiker zu sagen. Trotz der ehrlichen Bestandsaufnahme, auch die letzte große Gauck-Rede atmet Optimismus. Nach dem Motto, es gibt Gefahren, es gibt Probleme, aber Deutschland wird es packen. Das klingt nach Merkel, ist aber ureigener Gauck, der in seinen 5 Jahren immer auch Mutmacher war. Was wird bleiben aus dieser Amtszeit? Die heutige Rede nicht unbedingt. Sie war ehrlich, sie war angemessen, aber nicht herausragend. Wie es überhaupt nicht die Rede oder den Satz gibt, die aus Gaucks Amtszeit in Erinnerung bleiben. Trotzdem hat Gauck dem Land gut getan. Seine Präsidentschaft hat funktioniert. Nicht nur, weil er keine größeren Fehler gemacht hat, was nach den Erfahrungen mit seinen beiden Vorgängern schon viel ist. Gauck hat Deutschland in der Welt als glaubwürdiger Advokat für Demokratie und Menschenrechte vertreten. Er war innenpolitisch verlässlich, hat die Regierung aber auch angetrieben, Stichwort Armenien-Resolution, wenn es notwendig war. Und den Bürgern ist Gauck immer auf Augenhöhe begegnet. Jeder konnte sich vom gelernten Seelsorger ernst genommen fühlen. In der Flüchtlingsdebatte scheute sich das Staatsoberhaupt auch nicht vor unangenehmen Diskussionen. Mit dieser Bilanz kann der bald 77-Jährige guten Gewissens gehen. Auch dies unterscheidet ihn auf positive Weise von anderen. Keiner hat ihn aus dem Amt gedrängt. Gauck verabschiedet sich in der angenehmen Gewissheit, dass die meisten Deutschen es noch länger mit ihm ausgehalten hätten.
Jörg Seiselberg kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die Grünen haben heute eine wichtige Personalfrage geklärt und wie so oft in der Politik ging es dabei auch um eine Richtungsentscheidung. Wer führt die Partei in den Bundestagswahlkampf? Das haben die Mitglieder in einer Urwahl entschieden. Dass Katrin Göring-Eckardt den weiblichen Part übernehmen wird, das war schon vorher klar, weil sie ohne Konkurrenz antrat. Doch bei den Männern wurde es dann richtig knapp. Cem Özdemir wurde zum Spitzenkandidat gewählt, aber nur mit hauchdünnem Vorsprung vor Robert Habeck aus Schleswig-Holstein. Christoph Brössel über das Ergebnis der Urwahl.
75 Stimmen. Für Cem Özdemir haben gerade einmal 75 Mitglieder der Grünen mehr gestimmt als für Robert Habeck, den schleswig-holsteinischen Umweltminister. Eigentlich ist Habeck der Gewinner, der Landespolitiker, der ein so gutes Ergebnis erzielen konnte gegen Cem Özdemir. Aber am Ende zählt eben jede Stimme.
Klar habe ich es erstmal verloren und Glückwunsch an Cem. Aber es ist eben auch keine krasse Niederlage, sondern es ist irgendwas dazwischen. Und so fühlt es sich an wie eine Waschmaschine. Die hat einmal durchgenudelt, man ist irgendwie einmal über den Kopf gespült worden und zwischendurch ging es immer hin und her. Ich muss den Tag noch ein bisschen einordnen.
Deutlich erleichterter wirkte Cem Özdemir, als er neben Katrin Göring-Eckardt in Berlin zur Pressekonferenz auf die Bühne trat.
Mir bedeutet es viel, dass ich heute hier stehen kann. Es ist mir jetzt nicht unbedingt in die Wiege gelegt gewesen, dass ich mal Vorsitzender einer deutschen Partei werde und jetzt gar Spitzenkandidat einer Partei, die bei der Bundestagswahl antritt. Ich meine das wirklich so, wie ich sage, dass mir das viel bedeutet.
Sagt der Schwabe türkischer Abstammung und sagt über sich und Katrin Göring-Eckardt.
Wir schätzen uns, wir stehen uns politisch sehr nahe in vielen Fragen und ich glaube, dass wir ein sehr, sehr gutes Team zusammen sein werden, dass die Partei bündelt, dafür sorgt, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und das sogar in die gleiche Richtung.
Am gleichen Strang ziehen, das könnte für einige in der Partei genau das Problem sein. Denn Özdemir und Göring-Eckardt gehören beide einem Parteiflügel an. Der Linke Anton Hofreiter konnte sich nicht durchsetzen. Jetzt gibt es also eine Realo-Doppelspitze. Vielleicht auch ein Signal für Schwarz-Grün, das einigen in der Partei zu schrill ist. Öffentlich sagt das heute keiner. Jürgen Trittin, Parteilinker, versöhnlich.
Wir haben ein Ziel. Wir wollen, dass bei der nächsten Bundestagswahl die Grünen wieder drittstärkste Kraft werden. Dafür müssen wir uns anstrengen. Dafür müssen wir das hinbekommen, was wir 2009 schon einmal hinbekommen haben, nämlich zweistellig zu werden. Das ist das, wofür wir nun alle streiten. Und das ist mit dem heutigen Tag die Ansage.
Alle gemeinsam zusammen. Diese Worte fielen heute oft. Eine Festlegung auf Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Grün, die lehnt Özdemir ab.
Also ist die beste Aufstellung, dass wir uns vor allem um uns kümmern, über uns reden, nicht so viel über die anderen reden, sondern über unsere Ziele, über unsere Vorstellungen reden, die entsprechenden Mittelpunkt stellen und dann gucken, dass wir so stark wie möglich werden, damit kein Weg dran vorbeiführt und dann gehen wir ergebnisoffen in diese Gespräche.
Und was ist mit Robert Habeck? Immerhin, das neue Spitzenduo betonte, dass sie Habeck und Hofreiter brauchen werden im Bundestagswahlkampf. Doch Habeck will erst einmal in Schleswig-Holstein kämpfen. Die Landtagswahlen finden am 7. Mai statt.
So, und jetzt wird man überlegen müssen, wie ich helfen kann. Aber die Bereitschaft ist da. Und zwar nicht irgendwie so ein Trostpflaster, sondern mit voller Leidenschaft, mit 120%. Alle, glaube ich, wissen, wie leidenschaftlich ich Minister bin, wie leidenschaftlich ich Schleswig-Holsteiner bin. Und da werde ich jetzt meine ganze Kraft drauf richten.
Und danach alles offen. Einen Listenplatz für die Bundestagswahl hat Habeck nicht in Aussicht.
Selbst innerhalb der AfD gehört Björn Höcke zum rechten Rand. Der Thüringer Landesvorsitzende schwadroniert gern über 1000 Jahre Deutschland. Immer wieder zündelt er mit völkischen Parolen. Doch diesmal hat er sich gleich mehrere Strafanzeigen wegen Volksverhetzung eingehandelt. Bei einer Rede in Dresden sprach der AfD-Landeschef von dämlicher Bewältigungspolitik und einem Denkmal der Schande, das sich die Deutschen ins Herz der Hauptstadt gepflanzt hätten, gemeint offenbar das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Die AfD zeige ihr wahres Gesicht, findet der Zentralrat der Juden in Deutschland. Und Höcke fühlt sich falsch verstanden, Dagmar Pepping berichtet.
Björn Höcke lächelte geschmeichelt über den Jubel im Saal. Der Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD in Thüringen hatte in seiner Rede vor der Dresdner Nachwuchsorganisation der Partei unter anderem gesagt, der Geistes- und Gemütszustand der Deutschen sei immer noch der eines total besiegten Volkes.
Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Ja,
so SPD-Vize Ralf Stegner warf dem AfD-Politiker daraufhin im Bayerischen Rundfunk eine unerträgliche Hetze vor.
Das ist die typische Art und Weise, mit denen Leute wie Höcke versuchen, öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Wir wollen nicht haben, dass solche Neonazis was zu melden haben. Deswegen gilt der entschlossene Widerstand.
SPD-Parteichef Sigmar Gabriel schrieb auf seiner Facebook-Seite, ihm sei es kalt den Rücken heruntergelaufen, als er sich die Rede im Internet angesehen habe. Höcke verachte das Deutschland, auf das er stolz sei. Die Demagogie eines Björn Höcke dürfe niemals unwidersprochen bleiben, so Gabriel. Julia Klöckner, die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, bezeichnete die Äußerungen Höckes als menschenverachtend. Der Zentralrat der Juden in Deutschland warf dem AfD-Politiker vor, er trete das Andenken an die 6 Millionen Juden, die während der NS-Zeit ermordet würden, mit Füßen. Die beiden Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei, Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch, haben mittlerweile Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Höckes Äußerung zum Holocaust-Mahnmal sei geschichtlich und politisch widerlich. Der Forderung, der Verfassungsschutz solle die AfD beobachten, will sich Bartsch allerdings nicht anschließen.
Die Beobachtung vom Verfassungsschutz löst kein gesellschaftliches Problem. Wir müssen die Auseinandersetzung in Klarheit und in Offenheit führen und dafür sorgen, dass Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus aus Deutschland verbannt werden.
Der Grünen-Abgeordnete Volker Beck forderte, zumindest den Höcke-Flügel der AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Der Bundesvorstand der AfD, dem Björn Höcke nicht angehört, hatte im Dezember ein Strategiepapier für den Bundestagswahlkampf beschlossen. Darin steht, die AfD solle mit sorgfältig geplanten Provokationen die anderen Parteien zu unfairen Reaktionen verleiten. Wo liegt für die AfD die Grenze? Parteivize Alexander Gauland verwies Anfang des Monats auf die offiziellen Leitlinien der AfD.
Und da haben wir ganz deutlich gesagt, dass die rote Linie die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist.
Gauland gilt innerhalb der AfD als Verbündeter von Björn Höcke. Parteichefin Frauke Petri wiederum ist eine Intimfeindin Höckes. Der sei durch seine Alleingänge und Querschüsse zu einer Belastung für die Partei geworden, kritisierte Petri. Die AfD müsse sich entscheiden, ob sie den Weg der Republikaner gehen wolle oder den anderer erfolgreicher Parteien wie der FPÖ, so Petri. Höcke fühlt sich missverstanden. Die Auslegung, er habe das Holocaust-Gedenken der Deutschen kritisiert, sei eine bösartige und bewusst verleumdende Interpretation, erklärte der AfD-Politiker in einer schriftlichen Stellungnahme. Er habe den Holocaust als Schande für unser Volk bezeichnet, so Höcke.
Mehr als 400.000 Drohnen sind unterwegs am Himmel über Deutschland und die Tendenz ist steigend. Immer öfter kommen die unbemannten Flugobjekte den bemannten in die Quere, also Flugzeugen und Hubschraubern. Weil die Unfallgefahr größer wird, hat das Bundeskabinett heute eine Verordnung beschlossen mit schärferen Regeln für den Drohnenbetrieb. Dirk Rodenkirch mit den Einzelheiten.
Je größer die Drohne, desto strenger die Regeln. Kleine, leichte Drohnen ab 250 Gramm Gewicht müssen nur gekennzeichnet werden. Auf einer Plakette müssen künftig Name und Adresse des Drohnenbesitzers stehen, um diesen im Schadensfall schnell ermitteln zu können. Wer unbekannte Fluggeräte steuern will, die mehr als 2 Kilogramm wiegen, muss mindestens 16 Jahre alt sein und braucht zudem einen Nachweis, dass er sich damit auch auskennt, eine Art Führerschein. Drohnen dieser Größenordnung dürfen nur in Sichtweite geflogen werden. Eine extra Erlaubnis der Landesluftfahrtbehörden wird nötig, wenn es um Drohnen und Flugmodelle geht, die mehr als 5 Kilogramm wiegen und wenn nachts geflogen werden soll. Mit der Verordnung will Verkehrsminister Dobrindt nach eigenen Angaben den Luftraum sicherer machen, da immer mehr unbemannte Fluggeräte unterwegs sind. Deshalb gibt es auch Flugverbote für sensible Bereiche. Drohnen dürfen beispielsweise nicht über Unfallorte, Gefängnisse oder in der Nähe von Flughäfen fliegen und generell nicht höher als 100 Meter. Eine Ausnahme gilt für Gelände von Modellflugvereinen.
Wieder hat ein Erdbeben Mittelitalien erschüttert. Wieder lag das Epizentrum in der Region um Amatrice, eben der Stadt, die im August durch ein schweres Erdbeben teilweise zerstört worden war. Doch diesmal blieben offenbar die Schäden gering, wobei allerdings die Bestandsaufnahme durch starken Schneefall behindert wird. Aus Rom Jan-Christoph Kitzler.
In Mittelitalien herrscht der Notstand im Notstand. Die Gegend nordöstlich von Rom, nahe des Örtchens Amatrice, ist bereits seit den letzten Beben zerstört. Nun hat es noch geschneit, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und die 4 starken Erdbeben der Stärke zwischen 5,0 und 5,5 von heute haben vielen hier den Rest gegeben. Wie der Bäuerin Sonia Girolami aus Pieve Turina. Die Lage bei uns ist sehr, sehr kritisch. Hier liegen 2 Meter Schnee, eine Katastrophe. Wir brauchen viel Hilfe, denn ich habe zu Hause ein Kind mit Behinderung. Wir bitten um Hilfe, 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 in jeder Form. Die Einsatzkräfte versuchen sich zurzeit ein Bild der Lage zu machen, aber auch Zivilschutz, Feuerwehr, Militär haben Probleme, die Menschen im Krisengebiet zu erreichen. Fabrizio Curcio, der Chef des italienischen Zivilschutzes, kann immerhin verkünden, dass bislang alle überlebt haben. Bis jetzt scheint es noch keine Opfer zu geben, aber das ist natürlich ein Ausnahmezustand im Ausnahmezustand. Viele Gegenden müssen wir wegen des Schnees erst noch erreichen, aber wegen des vielen Schnees waren die Hilfskräfte ohnehin schon alarmiert. Wir arbeiten daran, alle Orte zu erreichen und erst dann können wir sagen, ob es diesmal Opfer gegeben hat. Unzählige kleinere und größere Nachbeben hat es seit dem ersten schweren Erdstoß um kurz vor 22:30 gegeben. Das ist eine Belastung für die Menschen in der Grenzregion zwischen dem Latium und den Abruzzen. Auch L'Aquila hat es wieder erwischt, das seit einem schweren Beben von 2009 immer noch zum großen Teil in Trümmern liegt. Massimo Cialente, der Bürgermeister. Wir waren im kommunalen Einsatzzentrum wegen der Schneenotlage. Das ist ein echter Ausnahmezustand, denn hier in L'Aquila haben wir 40 Zentimeter Schnee. Oben in den Bergen ist es noch viel mehr. Das erste Beben hat uns überrascht und dann die anderen. Wir sind von einer Notlage in die nächste gekommen. Das größte Problem ist zurzeit, wo wir die Menschen unterbringen, die Angst haben, in ihren Häusern zu bleiben. Denn es ist noch nicht vorbei. Wenn die Menschen in der Krisenregion eines gelernt haben, dann, dass diese Erdbeben keine einmaligen Ereignisse sind. Der Seismologe Gianluca Valenzise. Das sind Systeme von aktiven Verwerfungen und seit August wird ein großer Bereich der zentralen Abruzzen aktiv. Es gab ja schon ein sehr starkes Beben und vielleicht hat die Erdkruste nicht genug Energie für ein neues gespeichert. Aber bis zu diesem Punkt müssen wir uns große Sorgen machen, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass es weitere starke Beben gibt.
Aus Rom war das Jan-Christoph Kitzler. Für die einen ist sie eine Heldin, für die anderen eine Landesverräterin, Chelsea Manning. Die amerikanische Soldatin, die damals noch ein Mann war, hatte beim Militäreinsatz im Irak Hunderttausende von vertraulichen Armeedokumenten an WikiLeaks weitergegeben, darunter auch ein Video, das zeigt, wie ein amerikanischer Kampfhubschrauber auf Zivilisten schießt. Manning wurde zu 35 Jahren Haft verurteilt wegen Spionage. Doch jetzt kommt sie nach 7 Jahren Militärgefängnis vorzeitig frei. Präsident Obama hat sie begnadigt. Aus Washington Martin Ganselmeier.
Kein US-Präsident hat so viele Menschen begnadigt oder ihre Haftstrafen verkürzt wie Barack Obama. Insgesamt knapp 1400 Täter, die meisten von ihnen nicht gewalttätige Drogenkriminelle. Nun aber auch Whistleblower Chelsea Manning. Noch als Soldat Bradley Manning hatte sie der Enthüllungsplattform WikiLeaks 700.000 vertrauliche Armeedokumente und diplomatische Depeschen zugespielt, wofür sie 2013 zu 35 Jahren Haft verurteilt wurde. Dass Manning nun vorzeitig nach nur 7 Jahren am 17. Mai das Gefängnis verlassen darf, rette wahrscheinlich ihr Leben, freute sich der Sprecher der Bürgerrechtsorganisation ACLU, Chase Strangio. Die Realität war, sie hätte auf keinen Fall weitere 28 Jahre im Gefängnis überlebt. Zweimal bereits hatte Chelsea Manning versucht, sich in der Isolationshaft das Leben zu nehmen. Unmittelbar nach dem harten Urteil eines Militärgerichts hatte sie ihren Wunsch veröffentlicht, künftig als Frau zu leben. Dennoch musste sie fast 7 Jahre im berüchtigten Männergefängnis in Fort Leavenworth in Kansas verbringen. Sie habe genug gebüßt, so Obamas Sprecher Josh Earnest.
She committed serious crimes and she got a serious punishment.
Sie hat ernste Straftaten begangen und bekam eine ernste Strafe. Aber sie hat die Taten bereut. Und jetzt hat sie eine angemessene Strafe verbüßt. Im Unterschied zu Chelsea Manning habe Edward Snowden keine Reue gezeigt, betonte Obamas Sprecher, sondern sei in die Arme des Gegners geflohen. Auf die Frage, welche Rolle die Ankündigung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange gespielt habe, sich den Behörden zu stellen, wenn Manning freigelassen werde, äußerte sich Obamas Sprecher skeptisch.
With regard to Mr. Assange, I don't understand why anybody would believe what he has to say.
Ich verstehe nicht, warum irgendjemand Assanges Aussagen glaubt. Wir werden sehen, was er jetzt macht. Mir ist nicht bekannt, dass es Gespräche mit ihm gab. Auch wenn Manning eine der härtesten Strafen erhielt, die je für einen Whistleblower verhängt wurden, stieß Obamas Strafnachlass auf heftige Kritik unter demokratischen und republikanischen Kongressabgeordneten. Ich habe ernsthafte Bedenken bei Strafnachlässen für Taten, die unsere nationale Sicherheit gefährdeten, sagte der demokratische Senator Bob Menendez. Und der republikanische Senator Tom Cotton aus Arkansas warf Obama Heuchelei vor. Der Präsident hat zuletzt die Gefahren durch WikiLeaks für unsere nationale Sicherheit so sehr betont. Dass er jetzt die Strafe für Manning verkürzt, ist sehr enttäuschend. Besonders im US-Militär und bei den Geheimdiensten sorgte Obamas Entscheidung für Empörung, zumal sich Obama über die Einwände seines Verteidigungsministers Ashton Carter hinweggesetzt hatte. Obamas Strafnachlass sei eine Ohrfeige für alle ehrenhaft dienenden Soldaten, kritisierte der republikanische Senator Lindsey Graham. Und der Sprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan erinnerte daran, dass Manning Verrat begangen und das Leben von Amerikanern gefährdet habe. Noch im Laufe des Tages wird sich der scheidende Präsident Obama auf seiner letzten Pressekonferenz ausführlicher zu seiner Entscheidung äußern.
Die Deutsche Bank steckt mitten in der Krise. 2015 machte sie einen Rekordverlust von 6,8 Milliarden Euro. Und auch für das Jahr 2016 erwarten Experten tiefrote Zahlen. Für den nötigen Konzernumbau sollen jetzt auch die Führungskräfte finanzielle Opfer bringen. Aus Frankfurt berichtet Sebastian Schreiber.
Die Deutsche Bank hat angekündigt, Bonuszahlungen für führende Mitarbeiter drastisch zu kürzen. Die Bank teilte mit, der Vorstand werde auf Boni für das Jahr 2016 gänzlich verzichten. Zahlungen an andere Manager werde sie deutlich reduzieren. In einem Schreiben an die Belegschaft teilte der Vorstand der Deutschen Bank mit, die Kürzungen seien unumgänglich. Grund dafür seien der erwartete Verlust für das Jahr 2016 und Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten der Bank. Wie viel Geld das Bankhaus durch die Kürzungen einspart, ist nicht bekannt. 2015 hatte die Bank 2,4 Milliarden Euro für die Bonuszahlungen bereitgestellt. Die Deutsche Bank ist seit Jahren in der Krise. Zuletzt erzielte sie Verluste in Milliardenhöhe. Erst gestern hatte die US-Justizbehörde bestätigt, dass die Bank im Streit um umstrittene Hypothekengeschäfte eine Vergleichssumme in Höhe von 6,7 Milliarden Euro zahlen muss.
Welche Rolle spielte Beate Zschäpe bei den Morden des NSU? Das ist eine der zentralen Fragen beim NSU-Prozess in München. Die Staatsanwaltschaft hält sie für einen Mittäter, gleichberechtigt im Trio mit Mundlos und Böhnhardt. Mitentscheidend für das Urteil ist aber die Einschätzung, ob Zschäpe voll schuldfähig ist. Der psychiatrische Gutachter hat dies heute klar bejaht. Aus München, Jana Lange.
Professor Henning Sass hält Beate Zschäpe für eine egozentrische Persönlichkeit, die sich dissozial verhält. Er bescheinigt ihr außerdem einen Hang zu kriminellen Handlungen und hält sie weiterhin für gefährlich. Dass der Gutachter Zschäpe für voll schuldfähig hält, ist für Opferanwalt Sebastian Schamer schlüssig.
Es wäre auch ziemlich komisch, für 13 Jahre im Untergrund vermindert oder gar nicht schuldfähig zu sein. Das ist schwer vorstellbar. Auch für die Brandstiftung, die sie begangen haben soll, ist nach allen Zeugenaussagen davon auszugehen, dass das ein sehr koordiniertes Vorgehen war. Und das spricht eben gegen eine akute Beeinflussung durch Alkohol, die irgendwie Schuld vermindern wäre.
Beate Zschäpe hatte zuletzt versucht, ein anderes Bild von sich zu zeichnen. Über ihre Anwälte ließ sie erklären, dass sie sich selbst für eine Mitläuferin hält, die zwar entsetzt über die Mordtaten war, sich aber nicht von der Gruppe lösen konnte. Das hält nicht nur der Gutachter für unglaubwürdig, sondern auch Opferanwalt Javus Narin.
Frau Zschäpe war eine Person, die selbstbewusst zu verantworten hat, was damals geschehen ist. Sie versucht, ihre eigenen Tatbeiträge kleinzureden, herunterzuspielen. Sie verniedlicht, verharmlost ihre Ideologie, ihre gefährlichen Aktionen.
Den Aussagen von Zschäpe stehen zahlreiche Zeugenaussagen gegenüber, die sie als selbstbewusst, eigenständig, gleichberechtigt in der Dreiergruppe mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und anerkannt in der rechten Szene beschreiben. Das Gericht ist zwar nicht an das Gutachten gebunden, es wird dennoch einen wesentlichen Einfluss auf das Urteil haben, sagt Bundesanwalt Herbert Diemer.
Es ist insofern entscheidend, als es eben dem Gericht die erforderliche psychiatrische Sachkunde vermittelt.
Für den Gutachter kommt im Falle einer Verurteilung auch die anschließende Sicherungsverwahrung in Betracht. Nebenklagevertreter Bernd Binke hält es deshalb für möglich, dass Beate Zschäpe bis an ihr Lebensende im Gefängnis bleiben muss.
Wer den lausigen Sommer 2016 noch in Erinnerung hat, ist möglicherweise kurz irritiert über diese Meldung. 2016 war, global gesehen, das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das sagt die UN-Klimabehörde. Aus Washington berichtet Rolf Bühlmann.
2016 war das dritte Jahr in Folge, das den Wärmerekord seit Beginn der Aufzeichnungen gebrochen hat. Das sei bemerkenswert, sagte Gavin Schmidt von der NASA. Der anhaltende Trend zur Erderwärmung sei klar erkennbar. Auch die NOAA, die nationale Wetter- und Ozeanographiebehörde der USA, hat 2016 zum Rekordjahr erklärt, ebenfalls zum dritten Mal in Folge. Die Monate Januar bis August waren jeweils die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen bei der NOAA. Die Jahresdurchschnittstemperatur über Wasser und Land lag der Untersuchung zufolge bei 14,82 Grad Celsius. Die NASA erklärte, verglichen mit dem späten 19. Jahrhundert habe sich die Erde um etwa 1,1 Grad Celsius erwärmt. In der internationalen Klimaschutzpolitik gehen die Bemühungen dahin, die Erderwärmung auf weniger als 2 Grad Celsius im Vergleich zur Zeit vor Beginn der Industrialisierung zu begrenzen. NOAA und NASA haben ihre neuesten Daten an dem Tag vorgelegt, an dem Scott Pruitt, Donald Trumps Kandidat für den Chefposten bei der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA, vor dem Senat befragt wird. Pruitt zweifelt an, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Die Debatte darüber sei noch lange nicht beendet, hat Pruitt erklärt. Laut NASA stimmen allerdings 97% der Klimaforscher überein, dass Erderwärmung mit größter Wahrscheinlichkeit menschengemacht ist.
Rolf Bühlmann war das aus Washington. Und zum Schluss noch ein Blick nach Melbourne zu den Australian Open. Die Kielerin Angelique Kerber hat heute dort die dritte Runde erreicht, nach einem Zittersieg gegen Katharina Witthöft, Julia Metzner berichtet.
Es war ein harter Kampf, dieser Dreisatzsieg gegen die Hamburgerin Carina Witthöft. Aber am Ende wurde Angelique Kerber nicht nur mit dem Einzug in die dritte Runde belohnt, sondern auch mit einem Geburtstagsständchen der gut 10.000 Fans.
Happy Birthday to you!
War natürlich sehr schön, dass das ganze Stadion Happy Birthday gesungen hat. Es war auf jeden Fall auch kein einfaches Match, deshalb bin ich froh, dass ich das Match heute überstanden habe.
Während die Weltranglisten-Erste dann erleichtert zum Feiern ihres 29. Geburtstags überging, zog auch Mona Bartel in die nächste Runde ein. Für die große Überraschung sorgte Mischa Zverev. Er gewann ein über vierstündiges Marathon-Match gegen den US-Amerikaner John Isner. Zverevs jüngerer Bruder Alexander geht morgen als Favorit in die Partie gegen den unbekannten US-Boy Tiafoe. Schon in der Nacht ist Philipp Kohlschreiber gegen den US-Amerikaner Young dran. Andrea Petkovic trifft auf die Tschechin Strecová.
Soweit der Bericht von Julia Metzner und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.